Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und damit erst einmal hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Bremer und an der harten Grenze oder hart an der Grenze, an irgendeiner Grenze, begrüße ich in Kamp-Lintfort meinen lieben Freund, den Andreas Groth. Andreas, erzähl doch einfach mal ganz kurz, wie ist die Lage, wie geht's dir? Schieß mal los.
Moin Thomas, wie geht's dir? Wie ist das Wetter in Bremen?
Voll geil, direkt mit einer Gegenfrage geantwortet. Das Wetter ist in Ordnung, leichte Wolken bei blauem Himmel. Ja, was soll ich sagen? Eine stressige Woche liegt hinter mir. Nachdem ich aus Duisburg wiedergekommen bin und wirklich echt platt war, erzähle ich dir gleich nochmal, da ist was passiert, was ich wirklich sonst, was ich nie mache. Meine liebe Freundin würde das auch bestätigen und dann weiß sie auch, dass das nicht gut ist. Da komme ich aber gleich nochmal drauf. Deswegen gehe ich trotzdem in meinem zurück. Wie ist bei dir sonst soweit? Alles cool?
Ja, die Woche ging um wie im Flug. Unglaublich.
Ja, die Nuss steckt
mir halt. Verschluckt.
Mhm. Ja, wie wäre es mit den kleinen Sünden? Ja, es ist immer das Gleiche. Nein, ist bitte keine Nuss mehr. Doch. Ja. Ah, ja, Entschuldigung.
So, Leute. Ich hatte mich gerade mal eben kurz gemutet, weil das möchte keiner hören. Das hört sich an wie 30 Jahre Raucherhusten.
Ich bin mir nicht sicher, ob das gemutet war, weil ich habe es gehört.
Ja, hast das Fenster auf, ne?
Ja. Egal, erzähl. Ja, also, die Woche ist geflogen. Ja,
war arbeitsam. Mhm. Viel Arbeit.
Hast du viel Dienst gehabt die Woche? Also irgendwie mehr? Ja,
jeden Tag, ne?
Ja, das schon, aber du musst es nicht noch irgendwie Zusatzschichten oder so machen oder so?
Nein, das nicht. Nein.
Okay.
Nee, aber.
Jetzt muss ich tatsächlich mal hier mein Mikro nochmal so ein bisschen hier auf Kurs bringen.
War schon gut zu tun, hat aber auch Spaß gemacht, ne?
Mhm. Ja, gut, aber das macht dir ja per se eigentlich schon auch Bock, ne? Also gibt auch mal Scheißtage, aber per se machst du es ja gerne.
Ja, ich denke, so ist das normal, ne?
Ja. Mhm. Ja. Ja, was ich dir eben sagen wollte, was ein bisschen ungewöhnlich ist.
Trommelwirbel.
Du bist ja, also hatte ich dir gesagt, an dem Tag, an dem Sonntag, wo wir dann auch nochmal die etwas andere Form von Podcast aufgenommen haben mit den Mics, die du dir dafür gekauft hast, war ich ja so ein bisschen, ich sag mal vorsichtig, müde. Und
ein wenig, ja.
Dann der Rückweg auch, also ich habe gesagt, ich mache keine Pause, ich fahr durch, ich wollte dann nur noch nach Hause. Ich war richtig matschig und ja, das ist so, wenn ich nach Hause komme, ich bin so ein, also schon sehr ordentlicher Kofferpacker und bedeutet für mich, ich komme rein und ich räume sofort den Koffer aus, es dauert keine 5 Minuten, dann sieht es aus.
Du sagst also nicht Hallo, gar nichts, sondern du packst erstmal den Koffer an.
Doch, ich würde Hallo sagen, aber sie war nicht zu Hause, also von daher hätte ich dann direkt ausgepackt und ja, dann habe ich gedacht, alles klar, wie gesagt, würde ich sonst so machen und dann ist einfach 5 Minuten später wieder so, als wenn man nicht weg gewesen wäre, ne? Also ganz entspannt. Mhm. Aber diesmal nicht. Diesmal habe ich den Koffer tatsächlich erst über einen Tag später ausgepackt.
Nein!
Ja, das passt.
Thomas,
ja,
Strukturbruch.
Ja, ich wollte mal was wagen. Ich war wirklich in den Fritten. Ich war echt in den Fritten. Ich bin nach Hause gekommen, habe das in die Ecke gestellt und habe mich aufs Sofa gelegt und habe noch meiner lieben Freundin eine Voice geschickt. Wenn du nach Hause kommst, weil sie gerne mal klingelt, wenn sie nach Hause kommt und das schön findet, wenn ich hier die Tür aufmache. Ja, auf jeden Fall hat sie das wohl nicht gehört und ich habe mich hingelegt, bin weggepennt und ich bin auch selten sauer. So, weißt du, ich bin irgendwie nicht so, ich bin kein Meckerfritze, so mies gelaunt oder so. Und sie weiß, wenn ich mich aufs Sofa lege, dann ist auch was. Also sonst liege ich da nicht. Mhm. Ja? Mhm. Ja, und dann hat der
Ruhrpott dich gerockt, ja?
Sozusagen. Also sie hat mich echt fertig gemacht. Ich denke da nur an dieses Zoom-Objektiv, welches ja für Verstörung gesorgt hat. Und der Pferde-Piep-Matz.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das Bild auch in den Freundeskreis gestellt mit dem Pferde-Piep-Matz.
Ja. Nette Kommentare, du hattest da irgendwas so weitergeleitet. Ja. Und auf jeden Fall hat sie dann geklingelt, dann habe ich nicht aufgemacht, weil ich das so im Halbschlaf dann auch keinen Bock hatte und dann hat sie es wohl gesehen, dass ich eine Nachricht geschickt habe und kam dann rein, oh Entschuldigung. Und da war ich echt so ein bisschen muffelig und sag so, Mensch, ja ey, ganz ehrlich, ich erwarte ja nicht viel, aber man kann ja mal eben Rücksicht nehmen, so in so einer Situation irgendwie. War jetzt auch kein Drama, dann hat sie auch mega geiles Essen gekocht, also nicht als Entschuldigung, hätte sie eh gemacht, aber ja, das war natürlich dann nochmal abgerundet, von daher alles fein. Genau, so viel zu dem Punkt.
Ja, dann vielleicht nochmal eben Grüße an Maria, weil die ist das mit dem tollen Pferdeobjektiv.
Richtig. Ja, Maria, viel Spaß weiterhin mit dem Objektiv. Ja, ich glaube, dass da jetzt eine andere Bildsprache mit dem Objektiv in Verbindung gebracht wird, wenn dann die einen oder anderen, die dort am Tisch saßen und auch gesagt haben, ja, die Claudia, glaube ich, sagte, ja, ich habe dieses Objektiv auch. Und ich glaube, wenn sie es verwendet, hat sie das eine oder andere Mal andere.
Der liebe Michael hier auf Kurztipp, nochmal Grüße, schrieb dann auch nochmal drunter, dass er jetzt an nichts anderes mehr denken kann, wenn er dieses Objektiv sieht.
Ja. Bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, mega geil. Ich gönne mir mal einen kurzen Schluck.
Für alle zur Erläuterung, der Thomas hatte da einen sehr amüsanten Vergleich gebracht zu dem, was war das, 150-600 Objektiv?
Ja, das sieht man.
Was man, wenn man rauszoomt, fährt es sehr weit aus. Und ja, er hatte da irgendwas mit Pferde gesagt. Den Rest biegen wir mal weg.
Befindet sich im hinteren, unteren Bereich des Pferdes.
Genau.
Aber nur bei den Herren der Schöpfung.
Ja, genau. Und fährt auch aus, wenn das Pferd sich fokussiert.
herrlich. Da ist natürlich schon wieder ein Thema. Leicht sexuell orientierter Podcast, aber cool. Da muss man manchmal durch. Die Ärzte haben es ja auch schon besungen. Ne? Claudia hat jetzt ein Pferd. Ne? Genau. Nee, hat jetzt einen Hund. Egal. Ja, bevor wir jetzt in die ganzen Themenvielfalten dieser wunderbaren Folge reindiven, werde ich nochmal, ja, da müsst ihr durch, Leute, ein ganz kleines bisschen Werbung machen. Und den Werbeblock will ich starten mit unserem Instagram-Kanal Bremer und Gerot, wo wir uns über Zuwachs und Austausch arg freuen. Auch an den Dodo, ganz fresh, gehen auch mal fette Grüße raus. Also ganz, ganz lange, intensive Nachrichten geschrieben, sehr cool. Und ich finde das immer wieder spannend und ich glaube, das spreche ich auch für dich, wenn man einfach so ein bisschen Feedback bekommt, wenn Info-Austausch ist. Seid nicht böse, wenn wir vielleicht nicht ganz so viel zurückschreiben, wie ihr schreibt, aber ist halt auch ein Thema, dass wir das immer mal mehr jetzt auch mit aufgreifen möchten, weil da echt tolle Sachen dabei sind. Also
ja, und dieses intensive Foto vom Dodo.
Ja, können wir gleich nochmal kurz drauf gucken. Ne? Und wie gesagt, das wäre halt einfach cool, weil so ein bisschen lebt das auch von dem Austausch und deswegen. Wie gesagt, checkt gerne den Instagram aus oder den Instagram-Kanal vielmehr, Bremer und Grot. Und natürlich könnt ihr auch bei unseren persönlichen, der Grot oder Thomas Bremer, vorbeischauen. Auch da freuen wir uns natürlich über Feedback, über Kontakt und alles, was dazugehört. Und natürlich auch über ein Abo vom Podcast und so weiter, ganz klar. Und auch da, wenn ihr eine Kommentarfunktion habt und Sternefunktion, auch das ist einfach ein bisschen hilfreich. Das ist so ein bisschen Support, der nie schaden kann, der ein bisschen Dinge nach vorne bringt und ich habe immer mal Nachrichten bekommen, von wegen, ja, hier auch bei Videos, wenn man immer auf ein Abo hinweist, so, ey, das nervt und sowas. Aber auch da muss man so ein bisschen die Wahrheit mal ansprechen. Das Ding ist, leider muss man das machen, weil das tatsächlich auch zwischendurch mal hilft. Ist aber nie bösartig gemeint. Es ist einfach nur Support und kostenlose Hilfe von eurer Seite. Deswegen wären wir dafür ultra dankbar. Wenn ihr da so ein bisschen aktiv werden könntet. Und der letzte Part des Werbeblocks ist ganz klar iso79.de. Die Workshops, schaut euch einfach mal um. Ich werde da noch ein, zwei Veränderungen vornehmen und auch das Thema Bildbearbeitung via online. Die Presets, die ich benutze, gebe ich euch danach sozusagen all in mit dabei. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn wir das eine oder andere da gemeinsam vor Ort machen können. Hier in Bremen, in Hamburg und eben auch in Berlin. Und das ist ja noch ein bisschen weiter weg. Aber Leute, gönnt euch. Gönnt euch, ich kann euch sagen, von der letzten Duisburger Fotorunde, die wir gemacht haben, was ein super tolles Publikum war, auch die Erfahrung war einfach mega geil, hat echt Laune gemacht und zeigt, dass solche Sachen sehr wertvoll sein können, um viel Austausch zu generieren und einfach eine gute Zeit zu haben. Genau. Und damit starten wir jetzt endlich in die Themen. Und ich habe hier so ein bisschen was auf meinem Tablet stehen und gebe dann auch gleich rüber, hart an die Grenze mit der Lumix S9. Da hat mir der Andreas einen Link geschickt und ich möchte dich bitten, Andreas, erzähl mir mal so ein bisschen was zu dieser Kamera, was du geil fandest oder vielleicht auch nicht.
Also ich würde jetzt gerne eben nochmal auf das Foto von Dodo eingehen.
Das sollst du bitte tun.
Der hat uns ein Foto geschickt, wie er macht gerne Makrofotografie, so wie ich das verstanden habe, in der Stadt. Weil Streetfotografie möchte er gerne, aber ist noch nicht so. Mhm. Ist okay. Aber er macht halt gerne Makrofotografie und hat dann seinen Sohnemann im Tragetuch dabei. Der halt noch sehr klein ist.
Schön, und, wenn er 18 ist.
Ja, okay. Geht nicht. Und dieses Foto, das hat irgendjemand gemacht von ihm, so über die Schulter, wo man halt sieht, dass er das Kind im Tragetuch hat und gleichzeitig Marco fotografiert. Das hat so was Intimes, Inniges, Schönes. Das finde ich einfach ein Mega-Bild. Mhm. Ja, da wollte ich mich nochmal bedanken fürs Teilen, dass wir daran teilhaben durften. Das ist ein sehr intimer Moment. Ja, genau. So, und jetzt zur Panasonic S9. Als das erste Video rauskam, da kamen dann ja gleich direkt Hunderte hinterher. Mhm. Unfassbar viele. Habe ich im ersten Moment gedacht, wow, das ist ja ein neuer Colt. Mhm. Mhm, und habe schon die Halfter geputzt.
Mhm. Ja, cool.
Und dann habe ich gedacht, der neue Colt, der ist ja eventuell so ein Ort für einen Bremer.
Aha.
Weil, den gibt es in Bund.
Ja, stimmt. Und?
Ja, und darum fand ich das Ding ganz spannend. Und dann hat er ja auch noch ein Display, das drehbar und schwenkbar ist und alles Mögliche. Mhm. Und ja, auch so ein bisschen für das Vlogging gedacht ist. Obwohl ich da im Nachhinein gehört habe, es gibt schon ganz harte Kritik, weil man wohl nur 15 Minuten aufnehmen kann und so. Mhm. Aber ich fand das Ding eigentlich gar nicht jetzt zum Vloggen so spannend, sondern ich fand es sehr, sehr spannend. Ja, als Gold. Mhm. Für die Straße. Mhm.
Also Thema Kompaktheit und so weiter, ne?
Genau, sehr kompakt, Vollformat und man kann Objektive wechseln. Fand ich eigentlich erst im ersten Moment ganz spannend.
Mhm. Ja.
Ja.
Okay. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt eben gesagt hast, sorry, dass ein Kleinbildsensor hat, ne?
Ja, Vollformat.
Also es ist nicht eine APS-C-Kamera.
Genau.
Also ich habe gerade mal parallel die Webseite aufgemacht, um mal so ein bisschen in diese klassischen Werbespecs zu gucken, ne? Also so diese, letztendlich was so ein bisschen beschrieben wird, was jetzt natürlich das Highlight ist und so weiter. Und dann fällt mir auf, das ist aber letztendlich für die Fotografen, die das Ganze als Colt benutzen wollen, sage ich mal vorsichtig, vielleicht so ein bisschen irrelevant. Da geht es um die Möglichkeit, den Sensor flexibler zu benutzen, also Open Gate, wenn du also Videofunktion nutzen möchtest, dass du einfach den vollen Sensor benutzen kannst, aber trotzdem durch dieses 16:9 oder welches Format auch immer, kannst du ein bisschen über den Sensor besser schieben und so weiter. Das ist tatsächlich ganz okay. Das hatte die Insta360 Go 3, meine ich, hatte das irgendwie auch, haben auch andere Kameras. Ist nice, brauchst du aber nicht unbedingt. Also wäre jetzt kein Kriterium. Falls du da draußen sagst, mit Video, wäre für mich auch mal interessant. Mhm. Ansonsten sehe ich hier noch das Thema LUTs, also Lookup Tables, nichts anderes als Presets. Hinweis, Andreas, dadurch, dass du deinen Kopf drehst, höre ich mich über deinen Kopfhörer gerade wieder selber. Oh, alles fein, ja,
ich habe auf den anderen Monitor habe ich,
nein, ich weiß, das ist gut.
Offen Bilder von dieser Kamera.
Also vielleicht, Leute, an der Stelle, jetzt hier in Folge 689 ja gefühlt, wenn ihr das mal hört, dass in den Pausen ich dann irgendwie wie so ein Echo nochmal zu hören bin, das liegt nicht daran, weil wir zu blöd sind aufzunehmen, sondern weil der Kopfhörer, der sehr gut ist von Andreas, aber tatsächlich so eine etwas offenere Außenhülle hat und durch die Latenz ist dann das, was ich hier subbel, später da und dann hört ihr es nochmal. So, also das ist, lässt sich manchmal leider nicht so genau oder so richtig vermeiden. Ne? Also nicht,
ja, vielleicht gewinne ich den gleichen nochmal in geschlossen, den gibt es tatsächlich auch nochmal in geschlossen.
Ja, dann kaufst du den jetzt einfach.
Dieser Bayer-Dynamik, ja, den kauft man sich nicht so einfach.
Doch, gehst du rauf,
kostet
bestellen.
Ach, 1,50 Euro.
Was kostet er denn? Weißt du das zufällig? Die sollen ja wirklich ganz gut sein, ne?
Ja, die sind auch wirklich nicht ganz so günstig. Ich müsste jetzt gucken.
Ja, kannst ja machen.
Und dann hammer ich wieder hier meine GEMA-Tastatur und dann kriegst du wieder zu viel auf deine Ohren.
Ja, klack, 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 klack. So, ja, also, wenn wir mal tatsächlich aus einem anderen Blickwinkel auf diese Kamera schauen, wo ich zugeben musste, als du mir den Link geschickt hast, habe ich ganz kurz mir auch ein Video angeguckt. Habe für mich relativ zügig festgestellt, ja, okay, natürlich ist irgendwie ein nices Teil. Was ich auch bei der Nikon schon sehr geil fand, ist einfach die Farbenvielfalt. Das ist, finde ich, eine tolle Idee. Ich finde es schön, wenn Kamerahersteller einfach so ein paar Basics mit reinnehmen würden, vermehrt, also auch bei anderen, um einfach so ein bisschen Individualität zu haben, ne? Ähnlich wie beim Auto.
Ein bisschen trauen, ne?
Ja, vielleicht einfach mal, meine Güte, also sie bieten ja jetzt auch eine klassische schwarze an. So, also du gehst ja nicht in ein Risiko, dass du eine Farbe nehmen musst. Und ich glaube, aus Wiederverkaufsgründen würden sogar viele sagen, ey, ich hätte Bock auf die blaue, nehme aber trotzdem die schwarze, weil natürlich die blaue dann vielleicht den Käuferkreis im Weiterverkauf wieder einschränkt. Also de facto finde ich das aber toll, dass einfach diese Individualität, er hat mir den Kopf gedreht. Nein, das ist alles gut. Ja, das einfach, das, ich finde das schön. Also bitte, wirklich was wagen. Und ich denke da auch an die gute alte Automarke BMW, die bei anderen Fahrzeugen auch mal in ihren Außenfarben wirklich mal, naja, das so erweitert haben, dass das richtig krass ist, was du da an Farben bestellen kannst, wo viele gesagt haben, ja, muss das denn sein? Ja, und es wurde angenommen und das finde ich echt cool. Also finde ich schön. Könnt ihr so eine Stunde drüber reden, mache ich jetzt aber nicht. Ansonsten sage ich, für mich benötige ich eher nicht die Kamera, weil mir das natürlich jetzt vom Investment her irgendwie too much ist, macht irgendwie wenig Sinn für mich. So, wenn es danach nicht also gehen würde.
Ich würde sie total gerne mal ausprobieren.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Das ist jetzt ja der aktuelle Einführungspreis. Ist halt immer die Frage, wie der Marktpreis dann nachher aussieht. Da tut sich ja meistens noch was, wenn die Kamera erstmal ein halbes Jahr auf dem Markt ist. Kritiken, die ich gehört habe, war einfach der Plastikbody. Aber das hat man über die Ricoh auch immer gesagt. Und viele waren dann sehr erstaunt, wenn sie die angefasst haben, dass das doch echt Qualität ist.
Ja.
Was mich ein bisschen abschreckt, ist, dass es nur ein Cold-Schuh ist, dass sie keinen Hautschuh hat.
Also du hast keinen Connect. Ab.
Also genau, so die Idee, dass man vielleicht irgendwann mal einen vernünftigen Aufstecksucher bekommen könnte, so wie ich das damals bei meiner Canon M6 Mark II hatte, da hatte ich einen Aufstecksucher.
Okay.
Dadurch konnte ich dann auch die Kamera quasi erweitern und mit dem Aufstecksucher fotografieren. Die Möglichkeit scheidet da leider aus. Das finde ich sehr, sehr schade. Ich glaube, das wäre noch ein großer Schritt nach vorne für die Kamera gewesen. Zumindest für mich. Ne? Andere sehen halt anders.
Ja, ich glaube, man muss sich die Frage stellen, das ist etwas, was ich wirklich manchmal nicht nachvollziehen kann. Jetzt haben die dort den Blitzschuh, der, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber der nichts kann. So. Und dann ist so dieser Punkt, wo ich denke, so, Leute, ist das jetzt wirklich so preislich teurer, dass man das so machen muss? So, weißt du, das ist so ein Ding, wo ich denke, das ist doch eine gängige Technik, du musst da eigentlich in der Regel nichts entwickeln, das sind einfach, weiß ich, vielleicht 1,87 €, dann hat er das und fertig. Also warum limitiert man das? Das kriege ich nicht auf die Reihe, weil das macht einfach keinen Sinn. Nee.
Und so viel Platz braucht das doch wahrscheinlich auch nicht, oder?
Ich sag jetzt mal nein, ich baue keine Kameras. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil andere haben es ja auch schon geschafft in der Größenordnung. Also sorry. Ja, nicht nachvollziehbar für mich. Ansonsten, glaube ich, sagtest du doch, dreh- und schwenkbares Display, richtig?
Genau.
Ich sehe es jetzt gerade hier so spontan nicht. Whatever.
Das ist fein für die Hochkantfotografie.
Und dann gibt es hier noch, dann sehe ich aber auch, aha, okay, vielleicht mal so als Ergänzung. Ich bin in dem, das muss man auch dazu sagen, ich bin jetzt in dem Lumix-Kosmos nicht ganz so tief drinne, weil ich sehe jetzt hier unten werden auch noch ähnliche Bauweisen angeboten, irgendwie mit der S9H und irgendwie S9K, also scheinbar gibt es weitere Varianten, die auch...
und das weiß ich nicht.
Ja, aber die sind preislich auch teurer, also da sind dann irgendwie wahrscheinlich mehr mögliche Funktionen, vielleicht ist da ja auch ein vollwertiger Blitzschuh dabei, man weiß es nicht genau. Ja,
da habe ich jetzt nichts von gehört, ich habe halt so wirklich jetzt nur von der S9 gehört. Und dann, dass der Sensor halt einfach auch eine Mega-Qualität haben soll.
Ja, das will ich auch tatsächlich gar nicht anzweifeln. Ach, Mensch, Entschuldigung. So, ich habe jetzt mal auf dieses K drauf gedrückt. So, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Sei es drum. Also ich finde die Kamera tatsächlich so von der Sache, in der Optik, wie sie gemacht ist, finde ich einfach, das Auge ist ein bisschen mit. So, sie soll mir auch gefallen, wenn ich sowas mir kaufe. Finde ich cool. Ist cool gemacht. Ja, geht auch tatsächlich, wie du schon mal auch sagtest, so ein bisschen in diese Leica Q-Richtung. So vom Grundaufbau und so weiter. Also auch das optisch finde ich schon, ist ansehnlich. Also soweit alles fein. Und ja, hast du zu der Kamera noch irgendwas, was du loswerden willst?
Gut, dass ich sie gerne mal ausprobieren würde.
Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Das würde ich im Zweifel auch sagen.
Das würde ich wirklich gerne mal machen. Ja, und dass ich es wirklich, wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich bin total traurig, dass diese Aufstecksucherfunktion nicht gegeben ist. Gut, ich habe jetzt hier auch für meinen Fuchsländer 25er habe ich auch einen Aufstecksucher, aber das ist ein Glasbaustein. Ja. Da kann ich ja auch Zooms anschließen und so weiter. Da kann ich ja alles Mögliche. Da könnte ich ja auch hier ein 150-600 Pferdeobjektiv dran packen.
Ja, man kennt es ja,
das Objektiv. Da muss ich darüber übers Display fokussieren und Bildaufbau machen. Und ich finde das bei längeren Brennweiten dann echt schon ein bisschen schwieriger.
Ja, also es muss man fairerweise sagen, hätte Potenzial zur Optimierung dieses einzelne Kamerasystem. Ja, da können wir dann auch mal tatsächlich in den nächsten Step direkt rübergehen.
Ja, andere bunte Kameras wahrscheinlich. Genau,
weil sie war in dem Moment zwar schwarz, aber auf der Messe jetzt in Duisburg ergab sich dann auch die Situation, dass am Nikon-Stand die ZF dort in die Hand nehmbar war. Und wie soll ich sagen, war jetzt alles so normal weg. Aber ich hätte die irgendwie, ich hätte sie anders erwartet. Also sie fühlte sich so ein bisschen unerwartet an. So, also ich tue mich
leicht. Ein bisschen,
ja, ich habe irgendwie gedacht.
Sie fühlte sich leicht und unerwartet leicht an.
Ja, ich möchte ja niemanden beleidigen. Das ist ein Plastikbomber.
Ich hätte gedacht, die liegt satter.
Ja.
Also diese Retro-Optik wäre auch gefolgt von einer Retro-Haptik. Aber die Retro-Haptik, die man erwartet aufgrund der Optik, die ist nicht gegeben. Deswegen ist es ja keine schlechte Kamera. Ich habe da nicht mit fotografiert. Wir haben ja nur einmal durchgucken können, tralala, einmal Klick machen. Aber richtig fotografieren waren wir damit nicht. Damit machen wir die Kamera ja nicht schlecht. Aber wer erwartet für eine Retro-Optik auch eine Retro-Haptik zu haben, der muss anders suchen.
Ja, also
das fühle ich bei der Fuji tatsächlich mehr.
Ja. Also auch da, das ist manchmal echt so schwierig, weil du kannst ja manchmal dieses Feeling auch nicht so richtig, so das Warum oder so richtig transportieren. Und per se auch die ganzen Drehregler und so weiter, das war alles tippitopp, so da gab es jetzt gar nichts irgendwie zu meckern. Sie waren so ein bisschen ungewohnt klickig. Würde ich sagen, ne? Also ja. So, dass du dann so, okay, also sehr deutliche Klicks, was jetzt ja gar nicht schlimm ist, ist einfach nur vielleicht auch, weil man es nicht so gewohnt ist und mir fehlt einfach auch absolut die Erfahrung mit Nikon. Ich könnte jetzt nicht sagen, ob das immer so ist und dass das, ja, wieso ist das so normal, ist halt Nikon, also keine Ahnung. Aber das war so ein Ding, wo ich dachte so, okay, aber also
die
sonst
Nikons, die cool. Ich bisher gehabt haben, fühlten sich satter an,
ja,
aber ich hatte ja auch noch Spiegelreflex-Nikons. Die D800E war meine letzte Nikon. War schon ein fettes Ding. Ne?
Ja, aber ganz ehrlich, ich habe auch immer noch die 6D und ich habe eine EOS R und das war nicht so ein Unterschied, also da war nicht so ein Step drin.
Ja gut, du hast aber auch keine Canon im Retro-Gehäuse. Gucken, was da kommt. Da wird ja auch gemunkelt.
Ach so, du meinst, ja, aber ich glaube, dass sie ja so ihrer Knopfstruktur... glaube ich schon eher treu bleiben würden, weil sie die nicht da nochmal ändern.
Ja,
ich.
Also, ja, aber die Knopfstruktur obendrauf, die wird ja sonst nicht so in der Form.
Das stimmt. Na? Das stimmt. Also auch da bitte richtig verstehen, die Kamera war sehr cool. Was ich auch eben echt geil finde, ist, ich mag die dreh- und schwenkbaren Displays jetzt nicht nur wegen Video, sondern tatsächlich auch auf der Straße. Was tatsächlich in dem Anwendungsfall damit zusammenhängt, die Fuji hat ja auch letztendlich nicht ein dreh- und schwenkbares, aber diese Positionierung durch das vertikal und horizontal klappbare Display ist dann schon so, dass beim Dreh- und Schwenk, wenn du in das Hochformat gehst und du dann in die Knie gehst, um von unten was zu fotografieren und die Kamera hältst und guckst von oben, ist beim Dreh- und Schwenkbaren dadurch, dass es sich weiter unten befindet, kannst du teilweise das Motiv besser sehen, weil deine Hand nicht genau vor dem abgeklappten Display steht, sozusagen. Von daher, ich bin dankbar für das Display an der X-T5, aber dreh- und schwenkbar bleibt für mich persönlich immer noch für die Flexibilität ungeschlagen.
Ja, du gehörst zu den Leuten, die das Display der X-T4 lieber hätten.
Richtig? Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile, das muss man klar sagen, aber ich finde dreh- und schwenkbar am Ende ein bisschen, ich sag's mal so, diese Displays, die jetzt an der X-T5 sind, die es auch an anderen Kameras in dieser Variante gibt, sind schon extrem hilfreich und bieten eine hohe Flexibilität. Für mich persönlich ist es aber so, dass das dreh- und schwenkbare Display die gleichen flexiblen Möglichkeiten bietet, aber eben einfach noch mehr flexible Möglichkeiten bietet, weil ich eben auch für die Selfie-Aufnahme sage so, ja, ich drehe es mir dann hin. Also irgendwie die Mehrwerte sind noch mehr da. Und ja, das finde ich cool.
Ich mag es trotzdem nicht so gerne.
Das ist mir doch egal.
Ich weiß, dir ist das total egal.
Nein, ist mir nicht egal. Ich finde es sehr wichtig, wie du das findest.
Der wirklich einzigste super Benefit bei diesem Dreh- und Schwenkdisplay.
Jetzt bin ich gespannt.
Für mich.
Ah, für dich.
Ist der einzigst wahre Benefit von diesen Displays, dass man die so zuklappen kann, dass das Display zur Kamera ist und quasi geschützt ist, wenn man die Kamera transportiert.
Ja.
Ja, ich habe die Kamera an meinem Trageriemen hängen, ne, an meinem Bondage-Seil hier.
Wir sind wieder beim Pferd angekommen.
Ja, genau. Nein, Paddy, danke nochmal, dass du mir so einen schönen Gurt verkauft hast.
Wer?
Patrick Ludolf. Hier, Seemanns Garn. Patrick Ludolf. Ach, den kennst du.
Ja.
1972.
Grüße gehen raus nach Hamburg.
Jo, winken.
Ja, winken.
Hab die Kamera schön über die Schulter hängen und dann haut das Display immer gegen meine Portemonnaie-Kette oder so. Das ist nicht so witzig. Und da finde ich das toll, wenn man das Display quasi so drehen kann, dass es nach innen zur Kamera weg ist, dass man da so eine Rückwand einfach hat, die das alles ein bisschen schützt. Das ist der Benefit für mich von dem Dreh- und Schwenkdisplay. Mhm. Dass man es, wenn man es rausklappt, wenn man eine Schrägstellung haben will, die Kamera vergrößert, gefällt mir überhaupt nicht. Und ich habe immer Angst, dieses Ding da abzuknicken. Mhm. Ja, das ist für meine kleinen Finger nicht das Wahre.
Ja, und wie wir merken, hier gibt es einfach mal gar kein richtig und falsch, sondern einfach nur, wie die eigene Wahrnehmung ist. Fällt mir schwer, das vielleicht zu akzeptieren. Vielleicht
sollte
aber
man einfach Kameras mit beiden Systemen verkaufen. Eigentlich ja. Kamera mal so mit dem und mit dem im Unterschied im Display. Das wäre spannend.
Also finde ich es eine gute.
Also die Fuji X-T6 gibt es dann mit, wie nennen wir es denn? Dreh- und Schwenk-Display und Normal-Display. Also gut, dann gibt es eine X-T5D und eine X-T5N.
Bitte. Schreib direkt mal Marketingabteilung an.
Richtig.
Ich glaube, da geht was.
Ja.
Ja, also ist so. Also du merkst einfach, die Bedürfnisse sind teilweise unterschiedlich und die Wünsche, das ist schwierig auch immer zu erfüllen. Das ist ja auch so, finde ich, wenn du dir Reviews zu Sachen anguckst, wo jemand sagt, du pass auf, also ne, also explizit bei dir wäre das Review zum Display ja anders, was du transportierst, als ich es transportiere. So, und deswegen ist es manchmal auch echt schwierig, da den richtigen Ton zu treffen, weil. Und
jetzt könnte man natürlich auch sagen, gib es ja schon. Warum kaufst du nicht einfach eine XA2?
Was meinst du mit gibt es schon?
Ja, die Fuji X-T5 und die XA2, die sind ja schon sehr, sehr ähnlich im technischen Niveau und die XA2 hat ja dieses Dreh- und Schwenk-Display, oder?
Weiß nicht, ich habe mich mit der XA nicht beschäftigt, weil das eher so ein bisschen in die. Auch in die Videorichtung geht, von meinem Kenntnisstand zumindest. Und ich wollte. Boah, diese Tastaturgeräusche. Joke.
Geil, ne?
Geil, richtig. Ja, und ich fand einfach, also die XH2 ist ja, wenn du so willst, wirklich eher, ich nenne es jetzt mal so eine aktuell normale Kamera im Aufbau. Und ich wollte ja ganz gerne die etwas nostalgische Form haben. Und die Videospecs der X-T5 sind für mich natürlich auch völlig ausreichend. So. Also von daher, alles fein.
Die XH2, die hat Dreh- und Schwenkdisplay.
Ja, genau. Ja. Aus der Prämisse wäre es für mich natürlich die richtigere Kamera, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall, ich finde das Display mega cool. Kommen wir zurück zur ZF. Nach wie vor ganz klar zu sagen ist, die Kamera ist wirklich, ich finde sie cool. Ich finde es auch wirklich toll, dass Nikon diesen Schritt gegangen ist, solche Formen der Kameras mit in das Portfolio aufzunehmen, weil denke, es gibt einen Markt, das glaube ich einfach.
Das mit der farbigen Belegung findet jetzt auch schon Nachahmung, ne?
Ja, also ich finde, das ist eine
Lumix.
Genau, und ich finde, es ist einfach eine gute Sache und letztendlich ist es so, immer öfter oder immer mal wieder liest man auch, ich fand es einen ganz guten Schachzug, muss ich tatsächlich sagen, aber dass man halt bei Fuji eben sich entscheiden muss, gehe ich in das APS-C oder gehe ich eben in das Mittelformat, und Fuji sagt eben, denke ich, mit starkem Vorsatz, Kleinbild, du lass die anderen kämpfen, halten wir uns raus und positionieren uns einfach anders. Und das funktioniert ja scheinbar auch recht gut. Aber man hört eben schon ab und zu mal, Mensch, hätte Fuji auch ein Vollformat, ein Kleinbildmodell in dieser Retro-Optik, dann hätte ich auch tatsächlich überlegt, dahin zu gehen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, wenn Fuji bereit wäre zu sagen, sie bringen ein Line-Up raus, ich sage jetzt mal drei Sensor-Variationen in klassisch Foto, in mit Richtung Filmspecs und solche Sachen und würden dort im Kleinbildsegment diese Form der Kameras anbieten. Ich kann mir vorstellen, dass die tatsächlich dann relativ guten Absatz hinbekommen würden.
Das denke ich auch, aber so. Die können auch gerne so weitermachen.
Absolut, gar keine Frage. Ja. Also deswegen finde ich es aber umso toller, wenn eben auch Nikon, und die haben nun mal auch eine elendig lange Historie, diese Thematik aufgreifen. Ich finde es einfach mega cool und ich finde auch, die Preisgestaltung liegt in einem ordentlichen Rahmen. Das ist alles nicht so hemmungslos übertrieben. Ist jetzt auch nicht günstig, aber kann man mal machen, um es mal so zu sagen. Genau, also dann gibt es einen Punkt, der ist jetzt für mich tatsächlich auch neu. Und zwar wir haben ja eine Podcast-Folge aus Duisburg aufgenommen. Und da sprachen wir auch über die Themen wie Messe-Highlights. Und eben gerade hatte mir der Andreas verraten, ey, jetzt so in den kommenden Tagen danach, für mich ergab sich noch ein Messe-Highlight. Und habe ich gesagt, bitte verrate es mir nicht, ich will jetzt hier live die Überraschung erleben.
Ah, ja.
Und deswegen sage ich dir, mein Lieber, feuerfrei, du hast 60 Minuten.
Ja.
Erzähl, was war dein Messe-Highlight?
Messe-Highlight, nicht jetzt Messe-Highlight war, die gesamte gemeinsame Zeit, die war natürlich das absolute Highlight. Aber als wir den Podcast aufgenommen haben, hatte ich noch nicht einen Cent ausgegeben, außer für Getränke und für Essen. Und dann haben wir den Podcast aufgenommen, haben noch ein Wässerchen getrunken, haben wir abgegeben, unsere Becher, und dann hat der Thomas sich verabschiedet. Gut, da hatte ich auch eine lange Fahrt und ich habe gesagt, ich gehe nochmal hier zum Stand von Sternkind, unterhalte mich da mit den lieben Leuten und gehe einfach nochmal über die Messe. Und ja, dann war ich auch schon fast im Gehen, hatte noch ein wirklich gutes Gespräch da und fast im Auto, und da schickt der Thomas mir ein Bild. Von so einem blöden Bohnensackstativ. Mehr oder weniger. Also ein Bohnensack quasi mit Objektivgewinde dran. Wie er da seine 380-Grad-Kamera vor dem Auto stehen hat. Ja, 380 Grad, Alter.
Das ist die Bonuskamera.
Genau. Und ja, ich musste sofort reinrennen, mir das Ding auch holen, ne? Weil ich habe ein Leasing-Auto. Ich möchte das natürlich nicht versauen, indem ich mir da irgendwas dran schraube oder dran klebe, wenn ich da mal irgendwie Aufnahmen aus dem Auto machen möchte. Und dieses blöde Wallpot, ja, für 5 Euro ist für mich der beste Kauf auf der Messe gewesen. Und ich hatte vorher noch so ganz abfällig gesagt, ja, so vorne die Körbe bei den ganzen Fotoleuten, da verramschen die einfach auch sonst ihre Ladenhüter. Aber das Teil ist einfach mega geil. Das erinnert mich an ein bisschen, es gab früher so gelbe Bälle mit roten Federn hinten dran. Da hat man so hin- und herwerfen mitgespielt als Kinder.
Ja.
Von der Haptik erinnert mich das da total dran. Könnte man jetzt fast auch mit der GoPro da drauf machen.
Ja, mach doch mal.
Mega. Vielleicht kann der Thomas ja sein Bild, was er mir geschickt hat, bei Insta einstellen.
Das müsste ich
ja. Das hast du dann ja noch in unserem WhatsApp-Verlauf.
Genau.
Also ich bin total begeistert gewesen und immer noch.
Ja.
Von einer 5-Euro-Sache.
Ich notiere mir das mal eben.
Deine Tastatur hört man übrigens auch.
Nee, ist der Stift. Judy, okay, ist notiert. Ja, ich habe dieses Säckli gesehen. Vielleicht
Bellpot oder Ballpot, nee.
Ja.
Ballpot.
Ja, es war halt so, wie soll man das erklären, ohne was vorwegzunehmen? Man macht sich ja immer mal stetig Gedanken, auch so zur Thematik mit, wie sieht's aus mit Videos, wie ist der Aufbau, was möchte man gerne machen, was will man vielleicht erweitern und so weiter und so fort. Und ich habe so die ein oder andere Thematik, vielleicht drehst du deinen Kopf kurz, danke. Ich habe so die ein oder andere, tut mir leid, die ein oder andere Thematik, wo ich halt sage, pass auf, ich möchte nochmal so ein bisschen, ich nenne es mal vorsichtig, experimentieren, wobei es darüber schon ein bisschen hinausgeht und einen Fokus auf etwas setzen. Und ich bin ja nun mal eben diese, wie sagt man immer so schön, One-Man-Show. Also du musst dich um alles selber kümmern. Das ist auch das, was ich will. Ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn jemand Bock hätte, mal zu filmen und man da dann andere Perspektiven hätte. Aber ich mag es eben auch sehr, selber die Regie zu führen und zu sagen, ich möchte es so machen, wie ich das will und ich bin unabhängig. So, das führt aber dazu, dass du theoretisch, wenn du draußen unterwegs bist, auch wunderweise was für Stative mitschleppen müsstest, um aus gewissen Perspektiven was aufnehmen zu können. Und dieser kleine süße Ball, ja, der sorgt einfach dafür, dass du manchmal auch sagen kannst, so, da ist eine Fensterbank, stell's mal hin, kannst du da eine Perspektive machen. Also das ist halt relativ kompakt, es gibt auch schöne kompakte Stative. Ich denke da an den Mantis-Pod zum Beispiel, das ist aber auch nicht ganz günstig. Und das Ding ist einfach 5 Euro, okay, war ein Messepreis, wo du sagst, okay, stelle ich hin, zack, aufgenommen, nächster Spot, zack, aufgenommen. Also wirklich easy und wie du schon sagst, im Fahrzeug, hast du ja auch gesehen, ich stelle es aufs Armaturenbrett und selbst bei ein bisschen Wackelei fiel das nicht um. Bitte?
Genau, das Ding hält.
Ja, und der ist ja auch so ein bisschen aus so einem, was ist das, so ein Kunststoff-Kautschuk-mäßig, der so ein bisschen, der klebt nicht, aber der ist so ein bisschen
Gummi, ja, aber der hat schon ein bisschen Grip, ja.
Genau.
Rutscht nicht weg.
Echt cool. Also von daher, auch ganz ehrlich, hängt ja auch mein Preis
nicht. Highlight.
Ja, und ich muss ganz ehrlich gestehen, du hast schon völlig recht, so ein bisschen, wenn ich so sehe, was ich damit so machen möchte, ist das irgendwie auch ein Highlight, was ich mitnehme, weil ich habe ja noch so 2 Batterien gekauft für meine Lampe. Aber das ist wirklich nur eine strategische Investition. Das ist zwar auch toll, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, Leute, ich muss raus meiner Nachbarschaft erzählen, dass ich 2 Batterien gekauft habe. Ne? Also von daher, ich habe es auch einer Kollegin in der Bank erzählt, dass ich das Ding gekauft habe. So, also das war schon ein bisschen Highlight-mäßig. War richtig cool.
Den Ball.
Ja, genau.
Ja.
Ja, großartig. Ja, dann haben wir das und dann wolltest du noch eine Sache machen, nämlich du wolltest was aufklären, warum in der letzten Podcast-Folge ein kurzer Cut war. Das war nämlich der Wunsch des Mannes und du wolltest eben berichten, worum es dort eigentlich ging.
Ja, der kam, der hatte 2 Kameras auf, was ist das, so einer Stativplatte, so einer langen Stativplatte?
Ich glaube, es war so eine Akasbiss-Schiene in lang.
Genau, und hatte dann halt 2 identische Kameras mit identischen Objektiven da drauf. Mhm. Und rannte da die ganze Zeit mit rum. Und ich wollte halt gerne wissen, was macht er damit? Und habe ihn angesprochen. Ja, und wie gesagt, ich habe ihn gefragt, ob das mit dem Podcast darf. Das wollte er leider nicht. Also seine Stimme nicht. Und er erklärte uns dann, dass er damit 3D-Fotografie macht. Fand ich mega spannend. Also wenn da jemand Ahnung von hat, hätte ich gerne ein bisschen Futter.
Wenn jemand davon Ahnung hat und Futter liefern kann, ach, ist egal, schick ruhig über Bremer und Groth, aber ansonsten hätte ich gesagt, schick mal direkt zum Groth.
Ja, schick mal.
Warum findest du das spannend?
Weil ich keine Idee davon habe, wie das funktioniert.
Ja, okay.
Und ich möchte gerne sehen, wie das funktioniert, wie das bearbeitet wird, wie das gemacht wird, wie das nachher aussieht. Mhm. Ich fand das spannend.
Witzig.
Ja. Du gar nicht, ne?
Ich finde das ultra langweilig. Aber nee, das stimmt nicht, das ist falsch, das wäre jetzt gemein. Nein, nicht langweilig. Ich sehe es ähnlich wie mit der Phase, wo du damals diese 3D-Monitore kaufen konntest oder Fernseher. Ja. So voll krass, die Option 3D. Aber
die war nur anstrengend, die war nur anstrengend.
Ja, ich meine, du siehst ja, wie viele Leute kennst du, die einen 3D-Fernseher haben? Ich kenne keinen.
Ja, ich auch nicht.
Ja,
ja, die Frage ist ja, sind das nachher 3D-Bilder oder kann ich quasi in einem gewissen Ausschnitt im Bild rumfahren und mir da dann was rausnehmen, so quasi wie du mit deiner 380.000 Grad-Kamera dir quasi nachher auch den Ausschnitt suchen kannst. Habe ich dann quasi auch so ein bisschen was, wo ich mir den Ausschnitt nochmal nachher verschieben kann und dann 2D-Bild von machen kann, also ein normales Bild von machen kann. Und
nee, glaube ich nicht.
Mal so ein bisschen Info hätte ich schon gerne.
Nee, das verstehe ich so, okay, so aus technischer Sicht, so was ist so der Prozess, damit genau. Man da hinkommt. Aber letztendlich ist es so, dass du, glaube ich, damit das erreichen möchtest, wie du es, also eben auch in diesen Filmen hast, dass du eben diese Dreidimensionalität ins Bild bekommst, die ich nenne es jetzt mal echte Tiefe. Und es gibt ja auch für die, habe ich gesehen, ich weiß nicht, die ist ein bisschen limitiert, ich glaube an der Canon R5 funktioniert das, ich weiß es nicht, ob es an jeder geht, keine Ahnung, aber die haben ja, bei Canon ja auch Doppellinse. Diese Linse, genau, wodurch du das machen kannst, also ist irgendwie ein Thema.
Das ist nochmal anders.
Nee, ich glaube, das ist das Gleiche.
Ja, ich bin gespannt.
Nee, ich denke, das ist tatsächlich das Gleiche.
Leute, klärt mich einfach auf.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist, nicht der Unterschied, sondern das Ding ist, die Canon mit der Linse stitcht das Bild schon so zusammen, dass der Effekt, den man damit erzielen will, direkt eben über ein Workflow funktioniert und er geht den Weg, wie man es halt früher gemacht hätte, mit zwei Bildern diesen Wert zu erreichen sozusagen. Mhm. Aber ja, klärt den Andreas auf. Wir werden dann eine Sonderfolge machen, 3D-Fotografie auf der Straße. Wie bekommt ihr die tiefsten Perspektiven dieser Welt hin? Da greifen wir dann richtig an.
Genau.
Attacke. Nein, alles fein.
Sehr cool. Sehr, sehr cool.
Dann haben wir noch zwei kleine Punkte. Nämlich einmal, dass du kommende Woche Samstag dieses Land verlassen musst.
Was das muss, ist ich geplant, einfach also mal eben nach Amsterdam zu fahren. Mhm. Ich wurde eingeladen.
Was willst du da machen?
Location Scouting.
Du rennst schon mal die Stadt ab.
Genau. Ja. Ein paar Fotos.
Nee, aber ohne Spaß. Habt ihr da irgendwie so einen konkreten Plan? Also gibt es da irgendwas, was ansteht?
Nicht. Also ich nicht. Ich will einfach mal gucken. Ist ja schon wieder ein paar Jahre her, dass ich da war. Gucken, ob die Holländer mir verziehen haben.
Gehe ich nicht von aus. Beim
letzten Mal. Ah, bestimmt.
Und weißt du ungefähr, wie lange du dann vor Ort sein wirst? So vom zeitlichen her?
Weiß ich nicht.
Wie lange fahrt ihr denn hin von euch aus?
Von mir aus so 2,5 Stunden.
Mehr ist das nicht. 2,5 Stunden? Mehr nicht?
Boah, jetzt frage ich Google.
Nein, brauchst du jetzt nicht. Doch, können auch von mir aus 3 Stunden
genau
sein.
Genau wissen. Moment.
Aber das, das ist ja, ja, ich meine, gut, es kommt hin. Also von hier, ja. Nee, ich finde es deswegen krass, weil ich finde, es gibt ja so Segmente.
Hatte ich 2,5 Stunden gesagt?
Ja.
So, aktuell bei der
Verkehrsstraße nach Südost.
Stopp. Ja, Richtung Südost bitte hier, zack. Jetzt aber. Lauf los.
Route, also es sind 188 Kilometer von hier und bei der aktuellen Verkehrslage, zwischendrin ist mal ein bisschen dicht hier, 2 Stunden 11 Minuten.
Also, ja, jetzt
warum bist du denn nicht öfters da?
Jetzt könnte ich ja wirklich komplett am Kabel drehen hier. Also 188 Kilometer und wann warst du denn das letzte Mal in Amsterdam? Weißt du das noch ungefähr?
Oh, das ist schon ein Tag zurück.
Ja, also schon wirklich auch eine geraume
locker
Zeit.
Locker 4-5 Jahre, ja.
Also ich fahre gleich nochmal nach Duisburg und schepper dir eine. Du hast 188 Kilometer zu so wirklich einer interessanten, tollen Stadt und das nimmst du nicht wahr?
Stress mal nicht, ich habe ganz viele andere tolle, interessante Städte.
Nee, sorry, da muss ich jetzt echt mal in Mods-Modus gehen. Also Amsterdam ist unvergleichlich interessant. Ja, also es gibt so Spots, die sind anders interessant. Beispiel. Ja. Paris aufgrund der Architektur, London aufgrund der Vielfalt.
Mal, Gebäude, also was soll ich denn nach Amsterdam? Ich habe Düsseldorf, ich habe Duisburg.
In Gottes Namen.
Ich habe Köln.
Ey, wir können gerne jetzt hier...
Oh, ich habe Essen.
Ja, Essen habe ich auch im Kühlschrank, aber... also Hamburg sind von hier, reine Wegstrecke, komme ich so auf roundabout, ich sage mal, auf abgerundet 125, 130 Kilometer ungefähr. Ja? So, also ein Stündchen ja. Knapp drüber.
Siehst du, hast du nicht so weit wie ich.
Ja, so, und das, ich nutze es ja regelmäßig, unregelmäßig, aber eben dauerhaft. Und Amsterdam ist ja wirklich auch ein schon besondereres Highlight. Und dann, das verstehe ich wirklich nicht. Das ist doch der Hammer, Alter. Fahr doch da mal öfter hin.
Ja, da gilt der Deutschland-Ticket nicht.
Ja, das brauchst du im Auto auch nicht. Oh, das finde ich aber echt schade. Also da bin ich auch echt offen. Das finde ich, das ist wirklich schade, weil das so cool ist, dass du diese Vielfalt einfach hast. Weil es geht nicht nur darum, dass ich jetzt sage, so von wegen so, ja, weil es ja Amsterdam ist und sowas. Aber diese Metropolregion. Und dazu zähle ich Hamburg tatsächlich in dem Fall im Vergleich auch nicht. Weil Hamburg ist so ein bisschen auch dieses nordisch, man sagt auch über Bremen zum Beispiel, ist so eine Kaufmannsstadt und die haben so ihre Eigenarten und so weiter. Und das ist in Hamburg auch ein bisschen so dieser Fall. Also der Hamburger ist so ein bisschen auch hier so, ja, ne, das, ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei und so. Also das ist eine eigene Art, aber fährst du nach Berlin, das hat mit der Größe der Stadt nichts zu tun, Hamburg ist die zweitgrößte Stadt in Deutschland, gibt es eine ganz andere Aura der kulturellen Aspekte und das wird in Amsterdam genauso sein. Weil es in London so ist, weil es in Paris so ist. Und dann wohnt der Typ da gefühlt 2 Stunden von weg und sagt, ich war das letzte Mal vor 6 Jahren da. Wo ich denke, so, da könnt ihr am Amok laufen bei sowas. Ich fahre da 5,5 Stunden hin.
Wenn ihr den Thomas gerade sehen könntet.
Ja, das habe ich wirklich, das hört sich jetzt gemein an. Da habe ich echt kein Verständnis für, weil das so geil wäre einzubauen. Und du hast ja die Möglichkeit durch deine Art des Jobs, weil du hast ja... Du hast nicht diese typische 5-Tage-Woche. Du hast ja manchmal wirklich auch so Spots, wo du sagst, du musst nicht Urlaub nehmen und hättest dann auch 3 Tage mal frei. So, ja. Und könntest sagen, ich fahre in der Mitte, da fahre ich hin, ist ein bisschen anstrengend, aber das gönne ich mir und das sogar ein bisschen regelmäßiger. Wie toll ist das denn? Aber ganz ehrlich, Andreas, habe ich nicht jetzt nicht Unverständnis für dich in Person, sondern für die ganzen anderen, die da wohnen auch, weil ich sehe selten Bilder von denen, die ich kenne, die in Amsterdam waren und ihr wohnt so dicht dabei. Leute, gönnt euch doch mal.
Wir haben ja was in Planung, wir beide.
Hat doch damit nichts zu tun. Voll geil. Ist so eine geile Stadt und ich war noch nicht mal da und behaupte, es ist eine geile Stadt, aber es ist eine geile Stadt, da bin ich mir sicher. Das ist echt cool, nutzt das bitte, mega Leute. Geil. Ja, also. Ja. Also und bestimmt nicht mehr, hat sich ja ein bisschen egalisiert hier auch, wegen irgendwelchen Konsumthemen, ja? Also das ist eh Schwachsinn, lass die Scheiße aus dem Hals. Und auch keine Kekse und so. Okay, cool. Ja, wir planen Amsterdam, das ist richtig, für September ungefähr. Ne? Das
genau.
So, und dann wollen wir so 1-2 Tage mal dahin und so Bilder von den Grachten machen.
So ist es.
Ja. 188 Kilometer. Goodie, okay. Ja, sei mir nicht böse, ist wirklich jetzt nicht böse gemeint, aber ich fände es halt cool. Nutzt das einfach. Wie geil ist das denn, ey?
Ja, und Bootstour ist Pflichtprogramm.
Ja, aber nur, wenn ich selber steuern kann.
Mhm.
Ey, pass auf, ich hab den Grot am Start, ja? 2,86 Meter groß, Kampfmaschine vor dem Herrn, der nimmt den Bootsmagger, schmeißt den in die Gracht und dann scheppern wir da. Weißt du, so sieht's aus. Oder? Ja, nicht
bestimmt,
nur.
Kollege, ganz bestimmt.
Stell dir mal vor, die 2 Bekloppten fahren da mit dem Boot durch die Gegend, das wäre richtig geil.
Du willst nur im Fernsehen.
Nee, den Bedarf habe ich tatsächlich nicht. Ja, cool, also ich freue mich drauf. Und ich glaube wirklich, jetzt bei all der Meckerei von eben, ich glaube Amsterdam ist echt nochmal interessant, aus vielerlei Aspekten. Einfach tatsächlich kulturell betrachtet, Vielseitigkeit plus Architektur. Ich glaube, da ist so das eine oder andere, was echt interessant ist, wie man es einbauen kann, auch noch, wenn das Wetter mitspielt, um dann auch ein bisschen mit der Situation zu spielen.
Ja, und leckere holländische und niederländische Spezialitäten. Ne?
Ja, zum Beispiel?
Ja, so Pommes und Frikandel.
Ja, schön.
Und Met, ja. Guck mal, und wenn ich dann über die Grachten schippe,
ja,
bist du da irgendwo der Eichhörnchen am Futtern?
In am Berge, Futtern?
Oder? Am Füttern.
Ich esse die nicht. Nicht.
Entschuldigung für diesen ominösen Versprecher.
Ja.
Du bist dann Eichhörnchen füttern? ich gehört habe, mit Weitwinkel werden die gefüttert. Und kraxelst so in den Bergen rum, ne? Mhm. Habe ich schon gehört.
Ja. Es ist auch
komm,
so.
Erzähl, was ist der Plan?
Ich glaube, das hatte ich auch schon mal. Haben wir, glaube ich, sogar schon mal drüber gesprochen. Kommende Woche Mittwoch, also wenn der Podcast rauskommt, bin ich schon wieder da. Voll krasser Zeitsprung hier. Ja, also es ist so, Oberstdorf steht an, Oberstdorfer Fotogipfel. Und auch da gibt es so strategische Ausrichtungen. Ich habe mir so meine Gedanken gemacht, was sinnvoll wäre, Anreise, Abreise. Und ich kann, es tut mir wirklich leid, aber ich muss da nochmal drauf eingehen. Ich fahre da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 850 Kilometer hin. Und er kriegt ja, nicht mal
zwischendurch. Nicht an, weißt du?
Ja, und er kriegt nicht mal 188 mal zwischendurch hin. Also wirklich gruselig. Maga. So. Aber Hauptsache Kaffee schmeckt. Also, ja, Oberstdorf, Fotogipfel steht an. Und was ich sehr toll an dem Oberstdorfer Fotogipfel finde, ist, dass ich jetzt eine solche Reise und Reisezeit auf mich nehme, obwohl ich davon ausgehen muss, dass das Prio 1 Kernelement Straßenthematik einfach gar keine Rolle spielt. Also es ist einfach für mich so ein bisschen wie so ein kleiner Urlaubstrip unter Gleichgesinnten, so nenne ich das mal. Und ja, das Thema Eichhörnchen und so weiter, tippitopp, finde ich super cool. Einfach, weil ich es ja mag, einfach über den Tellerrand zu gucken und Dinge zu tun, die man noch nicht gemacht hat.
Ich mag auch Eichhörnchen.
Ja, und Eichhörnchen sind Räuber, ne? Also,
ja.
Ja.
Hübsche Räuber. Ratten sind hässliche Räuber.
Ja, auch nicht Rattenfinger, super. Aber die wahre Geschichte, wir saßen mit Freunden zusammen und die hatten auf ihrem Grundstück so eine Eichhörnchen-Futterstation hingestellt, da irgendwie, keine Ahnung. Und dann sagt er so, ja, und Mensch, die sind auch echt niedlich und die kommen daher und so super putzig und so. Und stimmt ja auch, also ist auch wirklich so, ne? Und dann sage ich so, ja, ich sage aber, ich nenne ihn jetzt mal Karl, obwohl er gar nicht Karl heißt. Ich sage, Karl, aber dir ist bewusst, dass Eichhörnchen wilde Räuber sind. Die gehen in Vogelnester und rauben da die kleinen Viecher raus und so, ne? Wie jetzt echt? Hat er gegoogelt? Ja, stimmt. Dann hat er gesagt, ja, dann packe ich hier vor der Station jetzt weg. Das sind ja richtige Kackärsche hier. Ich sage, nein, lass sie stehen. Das sind trotzdem, ist ja die Natur, die dürfen das. Ja, genau, das steht an. Und dann muss ich noch ein bisschen Google Earth Location Scouting vorab machen, weil ich noch mal ein bisschen schauen will, was die Umgebung zu bieten hat. Dahingehend, weil ich natürlich die lange Brennweite, aber wichtig, mein 150, 600 ist ein inzoomendes Objektiv.
Also kein Pferde,
ist kein Pferdeobjektiv. Und dementsprechend, wobei es per se schon so aussieht, ja. Aber ja, lange Rede, wenig Sinn. Der Punkt ist, ich will einfach mich ein bisschen inspirieren lassen. Will schauen, was es gibt. Ich möchte einfach ein bisschen Wirkung von dem mitnehmen, was ich dort jetzt ohne Vorkenntnisse zu Gesicht bekomme. Also sei es bei Ausstellern, Ausstellungen von Bildern, als auch von der Region, die ich sehr mag. Mhm. Und wenn sich da was ergibt, was gut und schnell umsetzbar ist, möchte ich auch das ein oder andere Naturthema, Wildlife, Tierfotografie dort in Angriff nehmen und mir so ein, zwei Bildchens gönnen, die ich natürlich dann mit nach Hause nehme. Das ist der Plan. Genau.
Fein.
Ja, ich bin gespannt. Es sind noch ein paar Leute da, die man kennt. Also es ist auch der Grund, warum ich hinfahre, weil man so ein bisschen in so seinem Dunstkreis auch unterwegs ist und sich ein bisschen die Zeit gönnt, auch mal zusammen eine Tasse Bier trinken, einfach mal ein bisschen relax miteinander sprechen und so weiter. Genau, und von daher alles super. Und ich freue mich sehr drauf. Ja, achso, ja, Entschuldigung, Ergänzung. Ich habe mir wirklich arg Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Anreise gestalte, weil ich bin sozusagen vor Ort von Donnerstag bis Sonntag. Und wenn ich jetzt am Donnerstagmorgen losfahre, dann reden wir mit empfehlenswerten Pausen zwischendurch über durchaus, und wenn noch ein Stau dazu kommt, eine Reisezeit von gut und gerne 10 Stunden. So, und wenn ich dann sage, ja, also mit 8 Stunden, glaube ich, Fahrzeit wird es angegeben, aber ich sag mal, ein kleiner Stau plus auch mal 2 Pausen machen, ne, bist du bei 10 Stunden am Ende. Und wenn ich dann morgens losfahre und ich bin jetzt nicht der Typ Frühaufsteher, dann muss ich mich aus dem Bett quälen und dann würde ich einen Donnerstag, den ich ja da sein will, würde ich fahren im völlig im Arsch sein, wenn ich da ankomme. Und dann bin ich nur einen Freitag und Samstag da, um Sonntagmorgen wieder loszufahren. Da habe ich mir gedacht, so, nee, warte mal, das macht keinen Sinn. Fliegen und Leihwagen macht auch keinen Sinn, weil es mir einfach vom Investment too much wäre. Also kam ich auf die grandiose Idee und habe gesagt, ich habe leider meinen Bulli nicht mehr, aber ich habe meine Luftmatratze und so weiter. Ich werde Mittwochabend um gut 20 Uhr losfahren, fahre dann in die Nacht hinein, so lange wie mich die wachen Augen tragen. Ich denke mal so bis hinter Frankfurt wird es dann funktionieren und dann werde ich mein Nachtlager im Auto aufschlagen und dort, ich sag mal jetzt, keine Ahnung.
Ja. Dann Pferdepiep-Piep kuscheln und schlafen.
5-6 Stunden schlafen. Vorteil, okay. Dadurch in der Nacht, das Auto heizt sich nicht auf. Also man kann dann auch tatsächlich pennen und werde dann morgens einfach eben aufstehen und den Rest dann weiterfahren. Und hat einfach den Vorteil, man ist zeitiger da, hat mehr vom Tag und ist aber auch nicht so krass übermüdet, weil man eben einfach auch schon so ein bisschen geruht hat. Genau. Mhm. Und den Rückweg dann genauso, also sonntags zurück. Und dann werde ich so am späten Nachmittag losfahren und denke mal, werde ich dann irgendwie so weit wie ich komme, dann nochmal ein bisschen pennen und dass man dann Montagmorgen oder Sonntag in der Nacht wieder zu Hause ist. Das ist so die Idee. Und in der kommenden Folge werde ich berichten, ob mein Plan aufgeht.
Ja, ich.
Oder ob der voll für den Arsch war.
Ich bin sehr gespannt.
Aber ich glaube, es ist eine gute Idee.
Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht.
Warum nicht? Wie würdest du es denn machen?
Gar nicht.
Warum wusste ich, dass diese Antwort kommt?
Das sind Berge. Was will ich da?
Oh,
ich bin selbst einer.
Echt mega geil. Da freue ich mich so drauf. Hammer. Ja. Okay. So viel zu diesen Themen von der Lumix über die Nikon zu den Messe-Highlights und der 3D-Mann und der die 3D-Mann. Anstehenden Planungen, was so Aktivitäten betrifft. Kommen wir jetzt.
Genau.
Nochmal auf einen Punkt.
Ich wollte gerade noch sagen, den Titel für die Folge haben wir ja auch schon. Ne?
Den sag mir doch mal bitte.
Das Pferde, piep, piep, piep.
Ja, habe ich auch schon überlegt. Müssen wir nochmal thematisieren im Nachgang. So, aber ja, auf jeden Fall steht's.
Darauf erstmal eine Nuss.
Richtig. wir sprachen vorhin, bevor wir aufgenommen haben, so ein bisschen über das Thema auf der Straße unterwegs sein. Und dann sagtest du auch, du bist mit der Leica tatsächlich vorwiegend im manuellen Modus unterwegs und mit dem guten alten Fuji X-T5 Fotogerät.
Guten alt.
So auch im Aperture Value, also AV-Zeit.
Ja,
Quatsch, du bist im TV-Modus, im Zeitvorwahlmodus unterwegs.
Nee, Aperture-Mode.
Achso, okay, du gibst die Blende vor.
Genau.
Okay.
Gerne.
Dann hattest du ein bisschen was davon berichtet und habe ich dich darum gebeten, dir die Spucke zu sparen, sondern dass wir es hier fresh jetzt machen. Deswegen erläuter bitte einfach mal eben, wie deine Modis aussehen, warum sie so aussehen und warum du den Unterschied zwischen Leica und Fuji hast, weil es ja technisch mit beiden geht, aber irgendeinen guten Grund hast zu sagen, ey, bei der Leica mache ich es nicht so, sondern so und bei der anderen mache ich so und so. Also hau mal raus, wieso, weshalb, warum.
Ich kann das nicht beschreiben, Thomas. Das kann ich gar nicht.
Gib dein Bestes, das ist bitte.
Völlige Überforderung jetzt meinerseits. Es ist einfach bei der Leica so, dass das mich manuell noch keine andere Digitalkamera so abgeholt hat. Ich meine, wir sind ja auch schon angeschrieben worden, Leica, ne? Fuji ist auch toll und Canon ist auch gut und gebe ich recht, ist alles gut und ist alles toll, aber ist ja mein persönliches Empfinden und die Leica holt mich manuell halt am meisten ab. Das ist unglaublich.
Ja, also ich muss es ergänzen, du hast etwas gesagt, dass du mit deinem berühmten Zonenfokus gerne arbeitest.
Ja, so. Aber das kann ich mit der Fuji auch.
Das weiß ich.
Das ist einfach so eine ganz einfache Faustformel. ISO hoch, Blende zu und raus.
Warum machst du das so?
Weil ich meine Bilder auf der Straße hauptsächlich mit ganz viel Tiefenschärfe kombiniere.
Mhm.
Nicht kombiniere, sondern die Komposition mache. Ja, diese Bildkomposition-Sprache.
Mhm.
gerne mit viel Tiefenschärfe, damit ich halt keine Momente verpasse.
Ja, verstehe ich. Also ja, du machst also die Blende wird zu. Wird ja
immer gerne Objektive gekauft. Ja, die Frage ist ja auch gefallen. Mein 25er Snapshot Scopar, wo ich letzte Woche schon oder bei der letzten Aufnahme von gesprochen habe, in der letzten Folge, F4. Mhm. Warum kaufst du dir ein F-Objektiv mit F4? Es gibt doch auch welche mit F2 oder 1,2 oder 0,95 oder sonst wie weit offen.
Ja.
Ja, Anwendungsfall. Und auf der Straße mache ich die Bände gerne zu. Also unter 8 läuft da meistens gar nichts. Also zwischen 8 und 11 bin ich da meistens unterwegs. Mhm. Hab den ISO relativ hoch, damit ich eine kurze Belichtungszeit habe und dann gebe ihm.
Machst du den ISO fix oder hast du eine Automatik und Begrenzung?
Bei der Leica mache ich den fix.
Okay, machst du fix?
Ja, weil dann kann ich, wenn ich den Auto habe, dann sehe ich ja, habe ich ja keine Live-Bildvorschau.
Hä? Wie meinst du das?
Ja, ich habe schon ein Live-Bild, aber ich kann nicht sehen, wie dunkel oder wie hell das Bild nachher ist.
Warum nicht?
Weil der ISO das ja dauernd angleicht in meinem Live-View.
Jetzt komme ich nicht mehr mit. Du siehst doch im Live-View am Ende auch, wie das Bild wirklich wird. Das ist ja der Vorteil davon.
Jein. Klar, das sehe ich. Aber ich kann da nicht mit spielen. Ich kann es nicht heller und dunkler machen.
Ach so, meinst du, weil es automatisiert ist, bleibt es, will es immer auf...
Genau, mache ich die... Ja, okay. Genau, mache ich... Die Blende weiter zu oder die Belichtung länger oder kürzer, dann bleibt das immer in dieser Idealbelichtung und wird einfach nur über die ISO korrigiert.
Mhm. Ja, genau.
Und das möchte ich nicht.
Okay, also ISO ist für dich das Belichtungsinstrument. Damit machst du ein Bild auch mal dunkler, weil du es runterdrehst oder was auch immer.
Nein, ich versuche es ja relativ hoch zu halten und mache das über die Belichtungszeit und die Blende auch. Aber wenn ich ISO-Automatik habe, steuert die Automatik immer dagegen.
Okay, also du hast eine fixe Blende, ich sage jetzt mal bei 8 oder bei 11 oder was auch immer.
Genau.
So, dann sagst du...
ISO 800.
Ja, genau, und dann machst du einfach die Verschlusszeit.
Genau.
So, aber irgendwann kannst du ja mal eine Situation haben, wo die Verschlusszeit für einen Wischeffekt sorgt, den du nicht haben willst, weil er zu lang wird. Also schraubst du ISO noch ein bisschen höher.
Oder die Blende weiter öffnen.
Das geht ja nicht, dann hast du die Tiefenschärfenverluste.
Genau, da muss ich halt gucken, wie ich damit... spiele, was jetzt in dem Moment wichtiger ist.
Ja, okay. Ja, schau mal.
Ja, wenn ich jetzt ein Porträt mache von jemandem, dann brauche ich die Tiefenschärfe nicht. Dann möchte ich ja auch mit objektiver Freistellung arbeiten. Mhm. Aber dann habe ich auch kein F4-Objektiv drauf.
Ja.
Und dann habe ich auch keine kurze Brennweite drauf. In der Regel.
Sondern eine mittlere bis eher längere.
Genau.
So. Oder auch... das stimmt ja nicht ganz. Du bist ja also du hast ja die Porträtfotografie, hast du ja definitiv, ich sag mal, neu erfunden. Du bist ja der Trendsetter. Ja,
Gott, nein.
Ja, doch. Weil du bist ja jetzt einen Weg gegangen, der tatsächlich, ich glaube, der würde sogar verpönt sein im Netz. Du würdest so viel einstecken müssen, weil du hast ja mit, und bitte korrigier mich, leichtes Lächeln jetzt an dem Start, an dem Punkt, weil du Porträts mit einem 15 mm machst.
Ja.
Das ist nicht so eine lange Brennweite.
Nein.
Ja, ich sag ja, du bist Dr. Machst Revolution. Du ein
paar Bilder und dann ist das toll gewesen. Nee, da bin ich ja nicht der Einzige. Das habe ich nicht erfunden. Da gibt es schon lange, lange vor mir Leute, die das gemacht haben.
Aber ich glaube nicht so wie du.
Und die das noch viel mehr übertrieben haben.
Du bist aber ja da ist es ein Ultraweitwinkel, ne? Und was du, glaube ich, aber an den Start gebracht hast, ist einfach das High ISO. Ja, also das mit High ISO zu verbinden, ich glaube, das macht keiner. Ich glaube, das macht das nur der Grund.
Das
habe ich
bei den Porträts nicht gemacht. Das mache ich auf der Straße. Da darfst du auch.
Du musst doch mal mitspielen, Mann. Nee, musst du sagen, nicht. Stimmt.
Ja, genau. Auf jeden Fall, Thomas.
Nein, also ich spaß nur ein bisschen rum. Ja, okay. Aber durchaus interessant, dass du, ja, also ich muss feststellen, was heißt so anders? Ich mache es nicht so sehr anders. wie das, was du jetzt beschrieben hast, hängt auch ein bisschen mit der Situation und der Umgebung zusammen. Aber du hast ja eben auch, wie gesagt, in unserem Vorgeplänkel gesagt, dass du diese Art nicht unbedingt auch an der Fuji nutzt, sondern dass du da komischerweise aufgrund der Kamera irgendwie auch mal anders vorgehst.
Zum Teil, ja.
Ja. So, und gibst irgendwie jetzt, also macht die Leica irgendwas tatsächlich auch in der Haptik, in der ganzen, in deiner Abwicklung, wie du zum Bild kommst, irgendwas anders oder liegt sie dir besser in der Hand oder irgendwas, warum du damit irgendwie anders umgehst oder so?
Ich kann das nicht beschreiben. Das mag an der Haptik liegen, die verführt mich einfach viel mehr dazu, manuell zu arbeiten.
Ah, okay.
Und die verführt mich da richtig zu. Mhm. Aber der Fuji ist das, ich mache mit der Fuji auch, wenn ich Porträts mache oder so, mache ich die auch auf manuell, klar.
Mhm.
Aber
du bist manueller unterwegs, wenn du den roten Punkt am Start hast.
Genau, der verführt mich da einfach zu.
Und wenn das du mit der Fuji unterwegs bist, jetzt also wenn wir Porträt jetzt mal ausklammern, sondern wirklich tatsächlich Straße, hast du da eine Art von Grundeinstellung, die du so gut und gerne nutzt, wo du sagst, die präferierst du?
Ja, gerade wenn ich noch weitwinklig unterwegs bin, zum Beispiel mit meinem 16mm.
Mhm.
Und dann stelle ich das vorne auf manuell an der XT5. Da habe ich ja diesen Wahlschalter.
Fürs Fokussieren. So.
Ja. Den schalte ich auf manuell.
Ja, ja, ja.
Und habe hinten Backbackenfokus.
Mhm.
Und dann mache ich das eigentlich so ähnlich. Auch Blende schön weit zu. Aber dann kann ich unheimlich gut fischen.
Mhm.
Ich stelle mich irgendwo hin, mache die Kamera an, fokussiere irgendwo einen Punkt, wo ungefähr eine Person langlaufen könnte, mache die Kamera wieder aus und warte. Und wenn dann jemand kommt, die Kamera speichert das, mache ich die Kamera nur an und löse aus. Zack.
Mhm.
Da kann man dann auch wunderbar aus der Hüfte schießen.
Ja. Ja, ich finde das schon interessant und spannend. Klingt vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ich finde es schon irgendwie interessant, dass also wie jemand so an seine Sache rangeht.
Ja, also es sind eigentlich ganz simple, einfache Techniken. Gut, man sollte vielleicht ein bisschen üben, damit man weiß, wie es funktioniert, damit es sauber läuft und man dann nicht vor Ort ins Schützen gerät. Aber im Grunde ist das total simpel.
Ja, 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 klar, stimmt.
Gesundheit.
Nee, ich habe nicht genießt, ich habe gehustet tatsächlich. Aber egal, danke. Ja, also es ist ja auch so, dass die, sagen wir mal, fotografischen Herangehensweise oder die, das, was wir so tun, differenziert sich ja schon so ein bisschen. Also das, was du machst und was ich mache, ist ja nicht
du
sehr...
Du bist, glaube ich, lieber so TV-Modus unterwegs, oder?
Das ist, wenn ich in eine Automatik gehe, eher das, was mir... sagen wir mal, dem entgegenkommen, was mir wichtig ist, ja.
Mhm.
Weil
und ISO?
Ja, ISO ist ein, so ein, so, ich nenne das mal so der Optionsbereich, weil es hängt auch manchmal ein bisschen damit zusammen, welches Objektiv da vorne dran ist. Und wenn du halt mit einem offenblendigen Objektiv unterwegs bist, hast du natürlich schon den Vorteil, dass du ISO... ich sag mal, vielleicht so im Bereich 200 bis 400 anfixen kannst, auch je nach Tageszeit logischerweise. Aber wenn ich jetzt mal so an Bilder aus Hamburg denke, wo wir in die leichte Dämmerung bis untergehende Sonne gegangen sind, so dann bin ich eben auch aufgrund der Art, was ich mag auf der Straße, mit dem tiefen Schärfenbereich schon eigentlich auch so unterwegs, wie du das gerne möchtest. Also, dass du das erkennst, was im Bild ist. Ja, also das
wie
ist ja
du
die Bilder.
Wenn du das gerne möchtest, das ist so schön. Danke, Thomas.
Ja, ich weiß, also sehr, sehr gerne. Jetzt muss ich wirklich mal im Niesen.
Gesundheit.
Ah, oh, danke.
Der ging aber durch Mark und Bein, oder?
Ja, aber du hast nichts gehört, oder?
Unwetterwarnung in Bremen.
Ja.
Oh, Sturm zieht auf.
Gar nicht mal so gut.
Ein Sturm zieht auf.
Ah, aber so eine ganz leichte, ich habe eigentlich keine Erkältung, aber so ein bisschen Anflug von. Ein bisschen husten und schnupfen und niesen, das hat auch wirklich so das Gewisse gar nichts. So, auf jeden Fall ist es so, ich habe dann manchmal so ein, zwei Bilder immer vor dem inneren Auge und dadurch, dass das wie soll ich sagen, also dass das gesamte Bild eine gewisse Entfernung hat, ist auch bei der Offenblende eigentlich eine gute Erkennbarkeit innerhalb des gesamten Bildes gewährleistet. Und auch, dass bei Blende 1, 2 oder ähnliches ich da eigentlich wenig Probleme habe, was die Schärfe an sich betrifft. Und ja, ich glaube, unsere Herangehensweise differenziert dann schon auch von dem, was wir vielleicht für uns fotografieren wollen. So, also du hast, glaube ich, einen Blick für andere Themen, die da auf der Straße passieren als ich. Und auch die Idee, wie es nachher irgendwie aussehen soll oder was uns vielleicht irgendwie wichtig ist oder so. Und ich glaube, das ist dann auch, gerade wenn man mal, das passiert ja mal so die Frage, dass jemand schreibt, ja, welche Einstellung benutzt du denn und welche Brennweite ist denn so die beste? Und
sag mal Einstellungen, Digga.
Genau, ne? Ben. Auf jeden Fall ist das einfach auch nicht zu beantworten. So, weil, wie du schon sagst, du hast dein 25 mm F4 Objektiv. So, 25 mm wäre für mich jetzt so nicht die Lösung. So, ja, ist nicht, dass ich es nicht mag. Es ist einfach nur so, ich weiß ja, was mir wichtig ist. Also es kommt mir nicht entgegen. Also es hilft mir einfach nicht. So, und für mich haben sich ja nun die 40 mm so als die ideale Brennweite rauskristallisiert. Und wenn ich dann eben an die 50E denke, wo das 40 mm Pancake 2.8er drauf ist oder eben auch das 27er Vogtländer, was jetzt noch an der Fuji ist, ich erhoffe mir durch eine liebe Kommunikation der letzten Tage, dass, ansonsten kaufe ich es mir halt, dass das Wildrock 27-1-2er dann auch irgendwann jetzt demnächst hier in die Testphase gehen wird. Ich habe es ja auf der Photo Adventure drauf.
Was Foto dann ja auch quasi 40 mm.
Ja, genau, ne? Genau. Und ich habe es ja auf der Photo Adventure draufgepackt und muss sagen, hätte ich einen Hut auf, würde ich ihn jetzt abmachen. Das ist schon echt, ist geil. Wirklich geil. Also, und auch wenn man diese Größenthematik hat, ich finde auch, sag ich mal so, wie ich es denke, ich finde es einfach, ich sag's nicht, wie ich es denke. Ich sag's ein bisschen anders. Man hat immer mal wieder Gespräche, ja Mensch, und ich würde ganz gerne eine Kamera haben und das muss kompakt bleiben und das muss dies und muss das. Und ich denke, come on, forget it. Was soll das? Also eine To-Go-Kamera, ja, ich verstehe, was man damit machen möchte. Das ist mir bewusst. Aber ich sehe für mich persönlich einfach, unter welcher Voraussetzung benutze ich meine Kamera? Und ich denke dann eben auch an dich, Andreas, weil du ja nun tatsächlich auch nun zwei wesentliche Varianten der Ricoh genutzt hast, nämlich was das Brennweiten-Thema betrifft. Richtig, ja. Und da ist einfach so das Ding, das ist tatsächlich eine To-Go-Kamera. Bloß,
welche dann, ja?
Genau, und wie viele Leute, und da verzeiht es mir, wenn ich ein bisschen übertreibe vielleicht, aber wie viele Leute gehen denn wirklich, weil es gerne gesagt wird, ja, wenn ich dann zur Arbeit fahre. Wie viele Leute gehen denn so arbeiten, dass du noch nebenbei To-Go-Street machst? Ja, tust du in gewisser Weise, aber ich glaube, viele fahren morgens zu ihrer Arbeitsstelle und sie fahren abends wieder zurück. Ja, und natürlich gibt es welche, die mit der Bahn fahren und nochmal da spazieren gehen. Alles das gibt es nicht, bitte richtig verstehen. Aber ich merke, mir ist das wichtiger, wenn ich Geld ausgebe und wenn ich jetzt eine Ricoh kaufe für neu um die 1.000 Euro und ich einen so einen Hammer 27 mm jetzt in dem Fall für gute 500, je nach Angebot auch mal günstiger bekomme und ich gezielt losgehe, um gezielt mir die Zeit zu nehmen und es zu genießen, rauszugehen, um zu fotografieren, dann sage ich mir, im Zweifel nehme ich die To-Go auch mit und dann habe ich eben in meiner Tasche eine etwas größere Kamera. So, also ich merke für mich, dass der Bedarf, so eine ganz kompakte Kamera zu haben, ist nicht Quatsch, aber ist etwas, wo ich sage, Leute, ich bin mir nicht ganz sicher. Und eine Leica Q2 oder Q3 ist auch keine kompakte Kamera. Die packst du dir nicht in deine Hosentasche vorne rein und sagst, doch, das passt schon. So, also das ist so da finde ich manchmal diese Argumentationsketten so ein bisschen schwierig. Und
mit dem Vogtländer Objektiv passt das auf der Fuji knapp in die Hosentasche, zumindest gut in die Jackentasche.
Jackentasche lasse ich von mir aus gelten. Aber ich weiß, ich habe es ja selber auch probiert, in meine Hosentaschen passte auch die X100V nicht. So, die passte da nicht rein. Also ich konnte die nicht vorne.
Du musst dir Stretch-Hosen kaufen.
Nee.
Dann passt auch der Rucksack rein.
Ja, dann genau. Also darum, ich will nicht, es geht nicht darum, das schlecht zu machen. Es geht einfach nur darum, realistisch einzuschätzen, zu sagen, Moment mal, was hat für mich mehr Relevanz? Nachhaltig tatsächlich eine gute, qualitative, fotografische Arbeit damit zu machen? Oder sage ich mir so, ja, ich bin jetzt voll kompakt, den kann dann mal so einen Shot zwischendurch machen, aber...
Also für mich ist das auch so ein bisschen der Anwendungsfall. Ich finde diese Wildrox-Linse, die 27-1.2 auch spannend.
Ja, mega.
Total spannend für Hochzeiten zum Beispiel oder für Prothes-Shootings.
Hat er Hochzeiten gesagt?
Ja, und für Porträt-Shootings und so, da finde ich die spannend. Für alles andere, mein Vogtländer 27 F2, und das hört sich immer so dramatisch an, aber zwischen F1,2 und F2, das ist eine Blendenstufe, mehr ist das nicht. Mhm. Das ist nichts. Also
doch.
Nicht viel, nicht wirklich viel. Und vom Preis her liegen ja etwa gleich. Da ist das Wildrox, glaube ich, sogar noch günstiger. Aber ich muss dafür schon ordentlich mehr mitschleppen. Gut, dafür habe ich auch noch einen Autofokus, den habe ich bei dem Vogtländer nicht. Mhm. Aber wie gesagt, ich fände es auch noch spannend. Ich würde da auch gerne mal mitarbeiten, wie gesagt. Mhm. Besonders gerne auf Hochzeiten. Mhm.
Ja, also.
Weil ich glaube, da kann man den Autofokus gut ausspielen und auch diese Freistellung.
Ja, die Freistellung sah auch jetzt bei den ersten Testbildern auf der Messe echt wirklich gut aus.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, und da will ich dir voll und ganz zustimmen, ich glaube, in dem Bereich bei Hochzeiten ist das eine extrem spannende Linse.
Ja.
Weil du wirklich sehr, sehr viele coole Sachen machen kannst. Weil du kannst sehr dicht rangehen. Kannst coole Details und Effekte coole Nahmomentaufnahmen
machen, genau.
Du kannst aber auch mal einen Step zurück machen und je nach Location logischerweise und kannst auch mal so ein bisschen das große Ganze einfangen und dann hast du ja wieder die Tiefenschärfe auch bei Offenblende, wenn du da abends die Party fotografierst. Mhm. So, also das bietet dir schon, glaube ich, echt viele Möglichkeiten und so auch vom Haptischen die Qualität, die Bauweise ist schon wirklich echt cool gewesen. Ja, also es ist bei mir, ich glaube, man gefühlt könnte man behaupten, es ist relativ normal, dass ich immer auch vieles wieder auf den Prüfstand stelle, auch in Frage stelle, ob ich das wirklich will. Ich bin, um mal sowas Persönliches preiszugeben, weiß ich nicht, aber zumindest mal so aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich bin immer ein Entdecker gewesen. Ich fand es immer spannend, Sachen zu entdecken. Und es gibt kaum einen Bereich in meinem Leben, mittlerweile sind es zwei tatsächlich, drei, wo ich so lange kontinuierlich tatsächlich auch dabei geblieben bin. Das ist die Fotografie. Das ist jetzt mein Beruf. Und meine Freundin. So, ich war sonst früher wesentlich sprunghafter. Ich habe viel mehr hin und her experimentiert. Und ein bisschen ist dieses Hin- und Her-Experimentieren und diese Dinge innerhalb der Fotografie auch noch bei mir da. Und das ist für mich auch wichtig. Ich sag mal so ein bisschen blöd, ich muss mich auch ein bisschen selber akzeptieren, wo man auch durchaus von außen mal Unverständnis erntet. Ach, jetzt will er das machen, jetzt will er analog machen, macht er ja doch nicht, jetzt macht er da, macht er Wildlife, macht er doch nicht und so weiter. Ich bin einfach bereit, auch Dinge über die Kanäle zu teilen und darüber zu berichten, dass mich das irgendwie gerade interessiert. Und dann passiert es einfach, dass auch manche Sachen dann nicht mehr diese große Relevanz für mich haben. Aber nicht, weil ich es dann irgendwie nicht gut finde, sondern weil die Prioritätenliste tatsächlich für mich ist auch so ein komischer Punkt. Street ist für mich nach wie vor Prio 1. Und es gibt auch kein Fotogenre, welches ich irgendwie nicht mag oder irgendwie doof finde oder sowas. Es bewegt mich dann vielleicht nicht so sehr. Wir haben aber auf der Foto und Adventure auch Makroaufnahmen gesehen. Weißt du noch von diesem kleinen grünen, was war das, ein Grashüpfer oder irgendwie sowas? Eigentlich noch kleiner oder eine Grille oder
komisches,
so?
Ja, irgendwas Grünes.
Das sah voll geil aus, das Bild. Das war richtig mega geil gemacht. Die Blume, die da um Bogen neben stand und so, das war, Alter, die Komposition dieses Bildes und diese Detailaufnahme dieses doch dann eher kleinen Tieres musste erstmal machen, musste erstmal entdecken und finden und so weiter. Und da passieren dann solche Sachen bei mir, dass ich denke so, vielleicht solltest du da doch mal einen Blick drauf werfen, weil das Bild fand ich super cool. Aber dann passiert es auch, dass ich sage, nee, doch nicht. So. Und ich bin auch immer noch im Überlegen, ob ich die Leica durchaus irgendwann ja, wieder auf eBay Kleinanzeigen stelle und dann sage, analog wird schon bleiben, aber tatsächlich mit der 50E. Weil ich finde die Leica toll. So, aber ich merke eben auch, und ich finde, ich bin ein absoluter Freund auch davon, wenn es die Möglichkeit gibt, probiere diese Dinge lieber aus und verschaffe dir selber Informationen und mach dir ein Bild von etwas, als dass du von einer Theorie oder von einem Datenblatt scheinbar was rausleiten willst, ob das was für dich ist oder nicht. Das erzeugt einen viel größeren Wert, es selber zu machen. Und am Ende sehe ich es ein bisschen wie Olli Kahn, scheitern. Ja, wenn man jetzt sagt, bei mir ist analog gescheitert. Scheitern ist immer irgendwie blöde, aber stell dir vor, du machst all diese Sachen nicht, weil du nicht auch mal scheitern möchtest. Das wäre verschwendete Lebenszeit. Also probiert unbedingt aus. Ich kann euch das nur empfehlen. Schaut über die Tellerränder, gebt Dingen eine Chance. Und im Zweifel könnt ihr es immer noch wieder lassen. Das ist, finde ich, einfach viel mehr wert.
Am Ende bereut man nur die Dinge, die man nicht gemacht hat.
Ja, genau.
So einfach ist das.
Ja. Und wenn ich dann eben sage...
Ich habe Makro zum Beispiel für mich ausprobiert.
Makro?
Makro. Und
Makro.
Okay. Fand das ganz spannend, ja. Durchaus und auch bis zu einem gewissen Punkt befriedigend. Mhm. Aber den Ehrgeiz, mich da ganz tief rein zu fuschen, hatte ich dann nicht. Mhm. Wenn es dann anfängt mit dem Stacking und so weiter.
Ja.
Das ist dann nicht meine Baustelle. Fotografieren mit so einem Makro-Schlitten, wo dann jede Aufnahme die Kamera ein Stück näher rangefahren wird. Mhm. Respekt vor den Leuten, die das tun, die dann irgendwie 100 Aufnahmen machen für ein Bild. Respekt, Hut ab.
Ja.
Aber so tief wollte ich da nicht eintauchen.
Aber du hast ja schon mal, du sagtest ja gerade, du hast schon mal so etwas probiert. Du hast es dir schon mal angeschaut.
Genau.
So, und jetzt sage ich dir...
Erstmal hatte ich so Makro-Ringe mit Datenübertragung. Dann hatte ich mir tatsächlich hier dieses für die Canon M damals noch mit dem beleuchteten Außenring, das Objektiv. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, welche Brennweite das hatte, besorgt. Auch gebraucht, das ausprobiert. Aber wie gesagt, das war dann auch Begeisterung, die dann relativ schnell wieder verflogen ist.
Ja, und das finde ich auch tatsächlich, das ist jetzt ja konkret genau dieses Thema, und das finde ich echt mega, weil du hast ja sogar letztendlich sogar mal eine Mark 50 in die Hand genommen und hast dann gesagt, ich mach mal gewisse Dinge und hast dann gesagt, okay, ich glaube, doch irgendwie nicht, ist irgendwie gut, irgendwie cool, aber ich glaube nicht. So, jetzt hättest du es nicht gemacht und würdest ja jetzt in diesem Moment nur eine Behauptung aufstellen können, nach dem Motto so, ja, wahrscheinlich ist es nichts für mich. Ja, aber wo willst du es wissen, wenn du es nie gemacht hast? So, und das ist halt so ein Punkt, dass das Leid eines Menschen wie mir oder wie uns, die eben auch ein bisschen mehr von diesen Informationen nach außen tragen, durch Videos oder Podcasts, wo man natürlich auch schnell sagen kann, ach, da wird das und das jetzt, alles klar, mal gucken, bla bla bla. Wo ich dann denke, so, ja Leute, aber ganz ehrlich, es ist mega. Ich find Entdecken einfach so ultra krass geil und bin dankbar um alles, was ich in meinem Leben schon entdecken durfte, weil mich das an Orte und Spots und Informationen und Erfahrungen gebracht hat, die ich in Gottes Namen nicht vermissen möchte. Also allein die Muckezeit, die ganze Zeit, die mit Musik zu tun gehabt hat, hat dazu geführt, dass Dinge in meinem Leben so gigantische Mehrwerte gebracht haben, auch in meinem Hauptjob, weil man das daraus ableiten konnte. Ich bin dankbar dafür, aber ich habe heute mit Musik, außer meine akustische kleine Gitarre noch, habe ich nichts mehr zu tun. Ich höre sogar kaum noch Musik und trotzdem war das mega cool und sehr, sehr krass geil. Also von daher, ja, so viel zu diesem Thema. So, genau, also wir stellen fest, aufgrund von verschiedenen Kameramodellen hast du durchaus mal verschiedene Vorgehensweisen, wie du an Dinge auch mal rangehst, aber man merkt auch, es ähnelt sich dann schon, weil zum Beispiel eine geschlossene Blende ist scheinbar dein Freund.
In der Streetfotografie.
Ja, genau. Wir sind ja in der Streetfotografie.
Genau.
Mega. Wenn ich so auf die Uhr gucke, dann sehe ich, dass wir schon das eine oder andere Minütchen hier wieder die Mikrofone beschallt haben. Und dann würde ich sagen, wenn es für dich okay ist und du nicht noch irgendwelche Punkte ergänzen möchtest, dass wir einen Deckel drauf machen auf diese Folge.
Was denn für einen?
Das kannst du dir aussuchen. Ob eckig oder rund, das entscheidet der Hund.
Ich habe da noch was im Regal stehen.
Jetzt hat er was im Regal stehen. Das ist gestern
mit der Post gekommen. Warte mal eben.
Ja, ich warte mal eben. Also der Groot bewegt seinen martialischen Riesenkörper.
Und zwar ist mit gestern, Muskeln.
Ja, gestern
die neue C60 auf Vinyl bei mir angekommen. Das muss nochmal eben sein.
Ja, aber ist was vom Pferd. Also
vom
gönn dir.
Pferd erzählen.
Ja.
A Trip to Stumble or Fall Down on Your Knees. Mega-Album. Ist in der Sparte Country angesiedelt, aber Leute, glaubt mir, Country ist das neue Rock'n'Roll. Und das ist, das kann der Thomas gar nicht sehen, weil der sieht nur monochrome Welten. Eine ganz gelbe Platte.
Gelb?
Gelb. Mega der Mann. Das ist wirklich Rock'n'Roll.
Mhm.
Ja, der Mann baut seine Gitarren teilweise selber. Und wenn der nur 3 Saiten da drauf hat, dann holt er mehr Rock'n'Roll aus der Gitarre wie manch anderer aus so einem 12-Saiten-Ding. Also ist unglaublich. Mega gut.
Cool.
Reinhören, lohnt sich.
Wird es wahrscheinlich auch über Streaming-Dienste und so weiter geben, sodass man da zumindest mal reinhören Streaming, kann.
Genau, kann jeder reinhören und Vinyl ist natürlich viel schöner.
Hm.
Ne? Kaminfeuer ist ja auch schöner.
Genau. Sehr nice. Ja, dann können wir ja jetzt den Deckel drauf machen, glaube ich, oder?
Gut, dann kann ich endlich meine Nüsse essen.
Ja, sehr gut, das sei dir gegönnt. dann als kleinen Reminder, alle, die bis hier gehört haben, wie gesagt, es wäre ultra krass, weil es einfach wirklich hilfreich wäre. Kurz Abo, kurz auch ein bisschen Feedback, Sternchen dalassen, was auch immer. Und check gerne die Webseite ISO 79, was das Thema Workshops und Co. betrifft. Das würde mich auch sehr freuen, dann haben wir eine gute Zeit. Und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für eure Aufmerksamkeit, euren Support. Und es war schön, euch letzte Woche, ja, wenn die Folge kommt, ist später, aber aus der jetzigen Sicht letzte Woche in Duisburg nochmal gesehen zu haben. Und natürlich an dich, mein lieber Freund, auch danke für die Zeit. Wir hören und sehen uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao.
Ich fasse das mal kurz zusammen. Winken.